Hi, wir sind Asch und Frieda und wir machen heute den
siebten
Beitrag bei Radio Bambule. Wir sind ein feministisches Konzertkollektiv aus Nürnberg und machen, wenn nicht Corona wäre, Konzerte mit Frauen und Queers.
Bei der heutigen Folge wollen wir uns Bücher anschauen, die uns beide so ein bisschen stark beeindruckt haben. Zum einen stellen wir das Buch Streulicht von Denis Ode vor.
Und Frau sein von Millie Kiak.
Genau. Und das ist heute mal eine andere Folge als sonst. Im Moment liest man ja eh sehr viele Bücher oder man hat die Zeit dazu. Und man sollte sich vielleicht mal die Bücher anschauen, die von Frauen geschrieben werden und deren Stimmen mehr Gehör schenken. Genau, und bevor es losgeht, starten wir mit dem Song Bupati de Jamnissen von Lynn Pesto.
In Denis Odes Debütroman Streulicht erzählt eine deutsch-türkische Arbeiterinnentochter ihre eigene Geschichte. Auch wenn der Name der Erzählerin nie genannt wird, werden die Parallelen zu der Autorin deutlich. Streulicht spielt in einer Stadt, die von einem Industriepark am Main geprägt ist. Dort arbeitet der Vater der Erzählerin im Chemiewerk und beizt Aluminiumbleche. Die Mutter ist als junge Frau aus einem Dorf an der türkischen Schwarzmeerküste nach Deutschland gekommen. Sie versucht, zu Hause Ordnung zu schaffen, was aber nicht möglich ist, weil der Vater und der Großvater der Erzählerin jedes kleinste Detail aus ihrer Vergangenheit anhäufen. Sie können nichts wegwerfen aus Angst, etwas Wertvolles zu verlieren. Darum soll auch niemand zu Besuch kommen und sehen, was sich über die Jahrzehnte auf den Etagen angesammelt hat. Und genau an diesen Ort kehrt die Erzählerin zurück, als sie ihre Kindheitsfreunde heiraten und erzählt in diesem Coming-of-Age-Roman davon, wie es war, als Tochter eines Arbeiters und einer Migrantin aufzuwachsen. In einer gewöhnlichen Stadt mit ihren gewöhnlichen Menschen. Der rote Faden, der sich in Streulicht durchzieht, ist die Schule. Die Erzählerin nimmt uns bei der Hand und führt uns eine ganze Schullaufbahnlänge durch ein Schulsystem, das die belohnt, die sowieso zu den GewinnerInnen dieser Gesellschaft gehören. Sie merkt erst in der Schule, dass sie anders ist. Und zwar an vielen Kleinigkeiten wie dem Namen oder der Kleidung. Andere Kinder schubsen sie, das K-Wort fällt. Die Erwachsenen wiegeln ab, sie sei ja Deutsche. Und auch ihre Mutter versucht sie vor Diskriminierungen zu schützen, indem sie ihr zum Beispiel die türkische Sprache nicht beibringt und ihr sagt, du bist Deutsche, du bist ganz normal. Sie sei nicht so wie andere mit türkischem Elternteil, sagt die Erzählerin selbst. Sie weiß, wie sie sich anzuziehen, wie sie sich zu geben hat. Sie weiß, welcher ihrer beiden Vornamen sie eher vor Vorverurteilungen schützt und dass sie sich besser die Oberlippe und die Stelle über der Nase enthaart, an der die Augenbrauen zusammenwachsen. Aber es hilft nicht. Was sie auch tut, sie schafft es nicht, dazuzugehören. Von allen Seiten prasseln Erwartungen auf sie ein. Zu Hause soll sie leise sein, unauffällig, wenn der Vater wieder einmal die Fassung verliert. In der Schule soll sie lauter sein und sich ein dickeres Fell zulegen. Sie sei ja auch sehr zaghaft, sehr sensibel. Daher resultieren auch die Anfeindungen in der Schule, meint an einer Stelle ihre Lehrerin. Nach dem Tod des Großvaters und der Mutter, der Erzählerin, erstarrt der Vater und vegetiert vor sich hin. Die Tochter ordnet sich ihm zu, nimmt sich stillschweigend ihrem Schicksal an, verlässt das Gymnasium und akzeptiert den Kosmos, der ihr zugeteilt wurde. Doch es gibt einen Kipppunkt, als sie eine Abendschule besucht, eine Lehrerin ihr Mut macht, eine Klassenkameradin ihr fast schon beschwörend mitteilt, du kannst noch alles retten. Zu den vielen Pointen gehört, dass die Erzählerin nicht nur die verkommene Wohnung des Vaters, sondern das gesamte spießige Vorstadtmilieu, aus dem sie stammt, mit dem Studium weit hinter sich lässt. Sie ist nie klagend, in ihren Worten steckt keine Wut. Gleichzeitig ist die Atmosphäre im Text trist und finster, als wäre die Erzählerin so weit weg vom Glück, wie es nur irgend möglich ist. Beim Lesen fühlt man sich mit ihr in diesem Streulicht, also in der Industriestadt, gefangen, in der eine feine Säure in der Luft liegt und der Industrieschnee die Stadtgrenze abzeichnet. Denis Odes Sprache ist so detailreich, eindringlich und feinsinnig. So beschreibt die Autorin die kleinen Details wie Geräusche, Gerüche, die Einrichtungen in den Wohnungen oder den Habitus der Menschen, die in ihrem Leben sind oder die ihres streifen. Sie lässt einen nicht nur teilhaben, sondern katapultiert die LeserInnen mitten ins Geschehen und lässt die Dinge durch die Augen der Erzählerin sehen. Wahrhaftig und einfühlsam erkundet Denis Ode in ihrem Debütroman die feinen Unterschiede in unserer Gesellschaft. Satz für Satz spürt sie den Sollbruchstellen im Leben der Erzählerin nach, den Zuschreibungen und Erwartungen an sie als ArbeiterInnenkind, der Kluft zwischen Bildungsversprechen und erfahrener Ungleichheit, der verinnerlichten Abwertung und dem Versuch, sich davon zu befreien. Die Autorin zeigt dabei kein Einzelschicksal. Es ist keine tragische Biografie, die nur in den äußerst seltensten Fällen vorkommt. Die Biografie der Erzählerin ist das Symptom einer kapitalistischen und rassistischen Gesellschaft, in der entscheidend ist, wie westlich ein Name klingt, wie hell der Hautton und wie ordentlich und gediegen die Erscheinung ist. Und wie sehr sie sich auch bemüht, Teil der Mehrheitsgesellschaft zu sein, die Mehrheitsgesellschaft wird sie nie voll und ganz in ihren Reihen aufnehmen. Es ist besser, das von vornherein zu wissen, damit man sich die Mühen sparen kann, eine oder auch einer von ihnen sein zu wollen. Streulicht ist der erste längere Text von Denis Ode, den sie erfolgreich bändigen konnte. Das erste Mal, dass ich es zu Ende gebracht habe, sagt sie in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau. Vorher veröffentlichte sie nur kurze Erzählungen. Über eine Spanne von 3 Jahren hat sie immer wieder an den knapp 300 Seiten gearbeitet. Denis Ode, geboren 1988 in Frankfurt am Main, studierte Germanistik in Leipzig, wo sie auch lebt. 2016 war sie Finalistin des 24. Open Mic und des 10. Poet-Bewegt-Literaturwettbewerbs. 2017 Stipendiantin des 21. Klagenfurter Literaturkurses. Und 2019 stand sie auf der Shortlist für den Wortmeldungen-Förderpreis. Für ihren Debütroman Streulicht wurde sie mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung 2020 ausgezeichnet.
Eines Morgens wachte ich auf und sah die Welt verschwinden. So beginnt Melikiaks Autobiografie Frau sein und sie meint es wörtlich. Dass Kiak über Jahre hinweg ihr Augenlicht verliert, stellt den erzählerischen Rahmen des Buches dar. Sie beschreibt, wie sie aufgrund dessen als Kind Unfälle verursacht, wie sie beim Sport ihren Körper schindet, weil sie kaum sieht. Aus heutiger Sicht war es ein zäher Körper, schreibt sie. Aus damaliger Sicht hängt er nur zufällig an mir dran. Kiak erzählt, wie sie ihren Körper wahrnimmt. Ihr sei nicht klar, dass es einen Übergang gibt vom Mädchen zum Frausein. Als sie anfängt, sich selbst zu erkunden, ihren Körper kennenzulernen, Bücher darüber liest, wird sie vom Sportlehrer belästigt. Kiak ist noch nicht mal 16. Sie meldet das Gespräch dem Schuldirektor. Frausein ist ein Bericht über das Aufwachsen als Frau zwischen den Kulturen. Eine Erzählung über den Bildungsaufstieg einer Gastarbeitertochter. Die Geschichte darüber, wie Millie Kiak zu sich selbst findet. Sie reflektiert über Episoden und Situationen ihres Lebens, die sie zu der machten, die sie ist. Dabei verzichtet sie auf die Einordnung in gesellschaftliche Diskurse. Es ist eine vordergründig individuelle Erzählung und dennoch ist Kiak dabei niemals unpolitisch. Das Arbeiten war die Daseinsberechtigung für den Deutschlandaufenthalt. Kiak schreibt davon, wie sie keine Kinder ohne arbeitende Mütter und Väter kennt. Für die Eltern gab es nur 2 Möglichkeiten, arbeiten und bleiben oder zurückgehen. Dadurch entstand auch eine Bürde für die Töchter. Sie sollten es besser haben. Sie sollten andere Frauen werden, sagenhaft, stolz und erfolgreich. Und sie beschreibt den Zwiespalt, in dem die Töchter stecken. Die Eltern wollen, dass man die Lebenswelt verlässt, dass man aufsteigt, dass man es einmal besser hat. Die deutsche Gesellschaft jedoch will dich genau dort, wo du bist. Kiak schreibt, die Tochter von Gastarbeitern hat eine soziale Aufgabe. Sie muss der Gemeinschaft dienen, sie soll arbeiten. Sie wird benötigt, aber nicht als was Besseres. Sie soll es keinen Schritt weiterbringen als ihr Vater und ihre Mutter. Sie brachten es doch weiter. Sie gingen an die Universitäten, wurden Akademikerinnen, heirateten und ließen sich scheiden. Dieser Sprung ist und bleibt ein Mysterium, schreibt Kiak. Es gab keinen Schulterschluss zwischen der neuen Generation. Keine Solidarität, keine Bürgerbewegung, keine Proteste. Es war eine stille Revolution. Nicht einmal die Revolutionärinnen selbst merkten, was sie vollbrachten. Was folgte, beschreibt Kiak als neue innerfamiliäre Grenzen. Eine Zweiklassengesellschaft entstand. Die Mühen, die Schmerzen und Demütigungen der Gastarbeitergeneration ergaben auf einmal Sinn. Der Aufstieg der Töchter entschädigte für alles. Der Roman, mal sehr politisch, mal sehr poetisch, ist eine großartige Mischung aus Selbstoffenbarung und Selbstzweifeln, intimer Anekdoten und politischer Klarheit. Schreibt Kiak über Freundinnenschaft, ist sie dabei so zärtlich, dass es einen die Tränen in die Augen treibt. Zitat: Die Reihe der Freundinnen in Gedanken abschreitend fällt mir die Häufung von Freundinnenschaft in Verbindung mit Komplizinnenschaft auf. In jede Krise ging ich alleine rein und kam mit einer Freundin wieder raus. Umgekehrt auch. Oft bot ich mein Freundinnensein an, wenn ich Not erkannte. Ihre Mitbewohnerin wurde ihr zur Freundin, als sie nach Hause kam, nachdem sie von einem Fremden auf offener Straße verprügelt wurde. Wenn Kiak davon erzählt, geht es vordergründig nicht um die Gewalttat selbst, sondern um das Mitgefühl und die Freundschaft der Mitbewohnerin. Zwar klagt Kiak an, nicht nur den Täter, auch die Umstehenden. Sie schreibt: Wenn ein Mensch einen anderen in der Öffentlichkeit unter Mitwisserschaft anderer beschädigt, wird damit eine gesellschaftliche Vereinbarung über Hierarchien und Stellungen getroffen. Die Gemeinschaft sprach zu mir, indem sie mir durch ihre Ignoranz zurückmeldete, dass ich ein ungeschütztes Mitglied bin. Aber letztendlich erkennt sie, es wäre ein leichtes und sicher auch richtig, die Sache mit politischen Begriffen abzuhaken. Die bekannten Kategorien richten den Scheinwerfer immer auf das Hauptgeschehen in der Bildmitte. Im Beisein eines Publikums schlägt ein Mann eine Frau. Zuschauer und Mitwisser wenden sich ab. Erst wenn man den Blick zum äußeren Bildrand spazieren lässt, sieht man eine einzelne Frau, die in Hausschuhen zu Hilfe eilt. Kiak stellt sich die Frage, welches Leben sie führen möchte. Überall, wo sie hinsieht, sieht sie nur traurige Frauen. Zitat: Mit Traurigkeit zugedeckte Frauen. Frauen, die ihre Traurigkeit aushalten, weil sie ihnen von ihren Müttern bekannt ist. Weil die unverwirklichten Träume übertragen werden auf Generationen. Wenn Kiak sich die Frage stellt, womit sie am zufriedensten und am ruhigsten war, lautet ihre Antwort: Mit mir. Einfach nur mit mir.
Was hätte das mit dir gemacht, wenn du in der Schule als Schülerin sowas gelesen hättest, wie das von den beiden Autoren?
Es wäre auf jeden Fall schon mal ein Anfang gewesen, überhaupt was von der Frau in der Schule zu lesen. Und die zwei Autorinnen bringen ja auf jeden Fall irgendwie ganz neue Perspektiven in die Literatur. Das sind beides Frauen mit Migrationshintergrund. Und jetzt vor allem bei Frau sein wird explizit über eine weibliche Perspektive geschrieben.
Auch das mit den Freundinnen und Feindinnen. Weißt du, man lernt ja in der Schule auch, oder ist sehr schnell auch so auf dieses Konkurrenzding gedrillt, dass man anfängt, Frauen, andere Mädchen auch viel mehr als Allies so zu sehen, so als Verbündete.
Ich meine, es sind generell so schöne Themen, die bei Frausein behandelt werden. Da geht es ja nicht nur um diesen Bildungsaufstieg, den sie da macht als Gastarbeitertochter, sondern es geht um Freundschaft, es geht um Beziehungen, um Liebe, es geht um die Beziehung zu ihrem Vater, die auch ganz anders ist als dieses Klischee von einem türkischen Gastarbeitervater, sage ich jetzt mal, er ist der Patriarch und keine Ahnung, sondern er ist einfach so ein liebender Vater, der ihr so viel Liebe halt mit auf den Weg gibt. Also es hat einen großen Wert, die Geschichten von den Leuten zu lesen oder zu hören, die Geschichten erleben und nicht, dass die Geschichten über sie erzählt werden.
Ja, so hat man es halt direkt aus erster Hand. Also da muss ich nicht, ein Deutscher muss nicht das schreiben, was eine migrantische oder eine migrantische Person erlebt hat. Mhm. Also wir können ja einfach, das ist ja schön, dass dem Ganzen auch mehr Gehör geschenkt wird, weil die Geschichten sind da. Aber es wurde halt auch sehr lange einfach nicht hingehört. Also denn es ist ja nicht nur, dass jemand anderes die Geschichte einer Migrationsgesellschaft erzählt, sondern sie war einfach nicht existent. Menschen, deren Familien aus anderen Ländern irgendwie nach Deutschland gekommen sind, waren im Prinzip ja nur dazu da, dass sie hier arbeiten. Und hatten aber keine Biografie oder waren keine Persönlichkeit, die man, von der man vielleicht auch lernen kann. Denn Geschichten man sich anhört und das dann auch anerkennt, dass zum Beispiel Diskriminierungen stattfinden oder die Lebensrealität eine andere ist. Und das ist genauso auch bei Dennis Ode, wenn sie davon erzählt, wie Ungerechtigkeiten in der Schule stattfinden und sie trotzdem, also auch wenn sie zum Beispiel kein Türkisch spricht, immer als nicht deutsch angesehen wurde. Und da kann man sich dann, oder dann kann man noch so sehr versuchen, dazu zu gehören. Irgendwie bleibt man immer außen vor, gehört nie so richtig zu dieser Gesellschaft dazu. Mhm. Die Türen bleiben trotzdem verschlossen und es wird über Gastarbeiterfamilien gesprochen, es wird über, wie du es jetzt auch gesagt hast, mit diesem Patriarchatenvater, der die Frauen unterdrückt, oder also dieses Bild, das einfach von diesen migrantischen Vätern oder Männern auch da ist, ist einfach ein durch und durch negatives. Und wenn es dann so Geschichten gibt wie von Meli, dann ist es ja erstmal auch ein schöner neuer Blickwinkel, weil die Realität sieht natürlich anders aus.
Ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, dass es gerade ziemlich viele Autorinnen ja gibt, die neue Perspektiven aufzeigen, die da einfach einen frischen Wind reinbringen.
Man kann nur hoffen, dass es nicht nur in der eigenen Bubble so gut angenommen wird, sondern eben auch in Teilen der Mehrheitsgesellschaft, wie man sie so schön benennt. Und dass diese Perspektiven einfach mehr und mehr sichtbar werden und dass sie vielleicht auch eines Tages in den Schulklassen ankommen und man sich mit diesen Themen beschäftigt. Denn sie sind auf jeden Fall hörenswert, lesenswert und teilenswert.
Daran merkt man auf jeden Fall, dass Kultur sich verändern kann und dass das, was uns jetzt auffällt oder das, was für uns jetzt was ganz Besonderes ist, in ein paar Jahren vielleicht ganz normal ist. Und
man kann es nur hoffen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf noch mehr von diesen Autorinnen, ähnlichen AutorInnen, die ihre Geschichten teilen.
Jetzt kommt noch ein Song, und zwar
In Your Head von Nilüfer Janja. Und wir sehen uns in, oder hören uns in 2 Monaten wieder.
Ciao, for now.